Eiserne Flöte Nummer 75. Ein Mönch in Meditation. Der Bibliothekar sah einen Mönch lange Zeit in Meditation versunken in seiner Bibliothek sitzen. Der Bibliothekar fragte: Warum liesest du nicht die Sutras? Der Mönch antwortete: Ich kann nicht lesen. Warum wendest du dich nicht an jemand, der es kann? Rief der Bibliothekar. Der Mönch erhob sich und fragte höflich: Was ist das? Der Bibliothekar hüllte sich in Schweigen. Setzt euch gerne bequem hin, wenn ihr wollt. Eine Geschichte, die typisch ist für das Image des Zen. Man sitzt in einer Bibliothek, wahrscheinlich eine buddhistische Bibliothek, und da sitzt ein Mönch, meditiert nur vor sich hin, statt die Sutras zu lesen. Und auf die Frage hin, warum er keine Sutras liest, wofür die Bibliothek ja da ist, sagt er könne nicht lesen. Ob wir ihm das glauben sollen, sei mal dahingestellt. Es ist eine typische Art, wie Zen seine Lehre darstellt. Bisschen punkig. Eine Gegenbewegung gegen einen überbordenden Schub an Theorie. Zu viel Theologie, zu komplexe Systeme, zu viel Mindfuck, könnte man sagen. Zen ist entstanden ziemlich am Ende der Entwicklung des Buddhismus in Indien. Das war ganz, ganz weit entfernt von den Anfängen von der ursprünglichen Praxis. Und über ungefähr 1000 Jahre ist die buddhistische Philosophie weiterentwickelt worden. Es ist immer komplizierter geworden. Genauso wie es bei uns im Christentum ist. Es fing irgendwann mal damit an, dass man seinen Nächsten lieben sollte. Die Essenz dessen, was Jesus gelehrt hat. Und daraus wurde im Mittelalter dann die Scholastik mit ihrer Logik, ihren Gottesbeweisen und so weiter. Sehr komplexes Zeug. Das war nur etwas für Fachleute. Diese Form von Philosophie war einem normalen Menschen mit einer normalen Bildung nicht zugänglich. Auch wenn er oder sie lesen konnte, die Begriffe, die Kontexte, das alles musste man über Jahre studieren. Das reichte nicht, das eben mal einfach so zu lesen, um es zu verstehen. Und deswegen betont das Zen immer, dass das nicht der Weg sein kann. Ein Weg, der mir nicht zugänglich ist, sondern der darauf beruht, dass ich Jahre, Jahrzehnte lang irgendwelche komplizierten geistigen Modelle lernen muss, das kann nicht der Weg des Zen sein. Und insofern betrachtet Zen sich eigentlich als Rückorientierung auf den wirklichen, den wahren Buddhismus. Das ganze ausgedachte Zeugs, was entwickelt wurde, ist aus Sicht des Zen hinzugefügt, gehört eigentlich gar nicht dahin. Das führt dann auch dazu, dass im Zen Sutras meistens keine Rolle spielen. Es gibt ein paar, die nicht unwichtig sind. Aber im Unterschied zu anderen Schulen sind Sutras im Zen nicht so zentral. Insbesondere auch deshalb, weil wenn man auf Sutras eingeht, dann spricht man von Sutras aus der Endzeit der geistigen Entwicklung des Buddhismus in Indien. Das heißt, hochkompliziertes, hochtheoretisches Zeug. Wunderbare Kosmologien, komplizierte Lehrgebäude, Paläste, Juwelen von Gedanken, aber nichts, was ich in meinem Leben, in meinem Alltag ohne weiteres wiederfinde. Obwohl das so ist, ist Zen natürlich eine Schule des Buddhismus. Zen ist eine Mahayana-Schule mit ein bisschen Vajrayana-Einschlag und ein bisschen Daoismus. Und im Mahayana sind die Dinge, die in den früheren Entwicklungen des Buddhismus enthalten waren, natürlich weiter hin drin. Also Mahayana und Theravada und Vajrayana teilen sich die gleichen Grundlagen. Das heißt, das, was in den Sutras überliefert wurde, ist da als bekannt vorausgesetzt. Wenn wir im Westen der Lehre des Zen begegnen, dann hören wir immer nur diese Sutra-Schriften kritischen Bemerkungen. Und wir übernehmen das gerne, weil es ja so vehement vertreten wird. Und wir verstehen nicht, dass es eine Antithese ist. Eine Antithese zu der These, dass die Lehre des Buddhismus den Sutras überliefert wird. Und wir übersehen eben, dass die Leute, die in Asien Zen praktizieren, die Sutras durchaus kennen. Nur, dass sie ihnen nicht den gleichen Stellenwert einräumen, wie das vielleicht andere Schulen tun. Das ist für sie nicht die aufgeschriebene Wahrheit ist per se. Vielleicht, wie man im Zen sagt, Finger, die auf den Mond zeigen. Und deswegen will ich euch ganz unsentyp mal ein Sutra vorstellen. Ein sehr altes aus dem Theravada. Das Satipatthana Sutra, was ich von den Sutras, von denen ich eben erzählt habe, insofern auch unterscheidet, als es eigentlich überhaupt keine Theorien aufstellt. Es ist eigentlich nichts, was irgendeine Lehre enthält, sondern es ist ein Meditationshandbuch, was mündlich überliefert wurde. Als das Satipatthana Sutra entstanden ist, das merkt man auch an der Form, wie es geschrieben ist, wurde alles noch mündlich überliefert. Es besteht also aus endlosen Wiederholungen, die uns beim Lehren, beim Lesen ziemlich nerven und uns fragen, was sollen diese ganzen Redundanzen? Das habe ich doch gerade eben schon gelesen, jetzt geht es schon wieder los. Das ist einfach nur der Tatsache geschuldet, dass diese Sutras die ersten Sutras aus einer Zeit kommen, als es noch keine Schrift gab. Das heißt, man lernte sie auswendig und gab sie dann so weiter. Das Satipatthana Sutra, wie gesagt, ist eigentlich ein Meditationshandbuch in Form eines auswendig gelernten Stückes. Satipatthana bedeutet Grundlagen der Achtsamkeit. Und der Aufbau dieses Sutras, dieses Handbuchs ist sehr, sehr klar. Ich habe mir das mal rausgeschrieben, während ich den Vortrag vorbereitet habe, wie das Ganze gegliedert ist. Es ist aus meiner Sicht absolut unglaubwürdig, wie es dargestellt wird, dass das eine Rede des Buddhas ist, die da mal eben spontan gehalten hat. Das ist eine wahrscheinlich über Jahrhunderte ausgearbeitete Lehre, die in eine bestimmte literarische Form gebracht wurde. Ganz bestimmt wird der Buddha das nicht so vorgetragen haben. Und ganz bestimmt wird er das, als er das erzählt hat, nicht dauernd so wiederholt haben. Das ist unglaubwürdig. Das ist in seiner Ausarbeitung zu perfekt, als dass jemand das mal eben so runter erzählt. Trotzdem benutzt man die literarische Form, weil es wichtig ist, wie in allen Sutras übrigens, dass man Authentizität vermittelt. Das geht so, dass man einen bestimmten Aufbau wählt. Jedes Sutra fängt an mit "So habe ich es gehört." Augenzeugenbericht. Ich war dabei, ich habe es gehört. Dann kommt der Anlass, wo es war, das war dann im Hain so und so. Vielleicht noch die Jahreszeit, einfach um den Ganzen ein paar Details zu geben, um es lebendig zu machen. Das ist aber eine literarische Form. Das Sutra beginnt mit einer kurzen Auflistung der Ziele. Dann geht es auf die vier Grundlagen der Achtsamkeit ein und dann gibt es die Früchte, die zu erwarten sind, wenn man das übt. Das habe ich gehört. Zu einer Zeit weilte der Erhabene im Kurulande bei einer Stadt der Kuruna namens Kammasadammam. Dort nun wandte sich der Erhabene an die Mönche. Ihr Mönche, Erlauchter, antworteten da jene Mönche, dem Erhabenen Aufmerksamkeit. Aufmerksam. Der Erhabene sprach also. Jetzt geht es darum, was diese Übung bewirken soll. Der gerade Weg, ihr Mönche, der zur Läuterung der Wesen, zur Überwältigung des Schmerzes und Jammers, zur Zerstörung des Leidens und der Trübsal, zur Gewinnung des Rechten, zur Verwirklichung der Erlöschung führt, das sind die vier Pfeiler der Einsicht. Also, Läuterung der Wesen, Reinigung des Wesens, Überwinden des Leidens und Erlöschen. Erlöschen heißt Nirvana. Mehr ist im Buddhismus nicht erreichbar. Also, wer den Weg dieses Sutras verfolgt, schafft für sich die Möglichkeit, das Nirvana zu erreichen. Das geht über vier Grundlagen der Achtsamkeit. Die vier Grundlagen der Achtsamkeit sind die Achtsamkeit auf den Körper oder auf das Materielle, Achtsamkeit auf Gefühle, Achtsamkeit auf den Geist und Achtsamkeit auf Geistobjekte. Und die werden jetzt nacheinander genauer besprochen. Also, als erstes Körperachtsamkeit. Wie kann man das üben? Dafür gibt es verschiedene Übungen. Wenn wir anfangen mit Sitzen, bekommen wir meistens eine Unterweisung in irgendeiner Form, mit unserem Atem zu arbeiten. Das ist die erste Übung, die empfohlen wird im Satipatthana Sutra in Bezug auf den Körper. Atmungsachtsamkeit. Setzt sich irgendwo hin und richtet seine Aufmerksamkeit auf den eigenen Atem, versucht ihn zu beobachten und ihn als Werkzeug zu benutzen, um die Achtsamkeit zu schärfen. Dann gibt es die Achtsamkeit, die Aufmerksamkeit in Bezug auf die Körperhaltung. Haltungen gibt es vier: Gehen, Stehen, Sitzen, Liegen. Und im Zen kennen wir natürlich das Sitzen, die Sitzhaltung, die sehr zentral ist. Aber es gibt eben auch noch die andere. Es gibt auch noch Stehen, Liegen und Gehen. Und auch diese Haltung kann man als Stütze für die Achtsamkeit benutzen. Also, wenn ich zum Beispiel auf einen Bus warte, dann kann ich mich da hinsetzen, auf die Bank und versuchen, mir nur bewusst zu sein, dass ich sitze und hier gerade auf den Bus warte. Wenn kein Platz mehr auf der Bank ist, kann ich auch einfach stehen und mir dessen bewusst sein. Wenn meine Unruhe mich umhertreibt, kann ich auch noch auf- und abgehen dabei und mir des Gehens bewusst sein. Wenn ich mich hinlege, wenn ich ins Bett gehe, bevor ich einschlafe, kann ich versuchen, mir bewusst zu sein, dass ich gerade liege. Der Vorteil an den Körperübungen ist, unser Körper ist eigentlich immer mit uns. Der ist uns immer zugänglich. Wir atmen immer. Wir befinden uns immer in irgendeiner Körperhaltung, können wir gar nicht vermeiden. Zu den statischen Übungen gibt es dann noch die Aufmerksamkeit auf meine Tätigkeit. Das heißt, da geht es wirklich um Aktivitäten, was ich gerade tue, mit meinem Geist, mit meiner Aufmerksamkeit da sein, was auch immer ich gerade tue. Zum Beispiel eine Teezeremonie oder abwaschen oder etwas aufschreiben oder was auch immer. Immer wenn ich irgendeine Tätigkeit ausübe, kann ich sie benutzen als Werkzeug für meine Achtsamkeit auf meinen Körper, auf das, was ich gerade tue. Für uns schwierig, weil wir gewöhnt sind, immer verschiedene Sachen gleichzeitig zu tun. Ich glaube, Suzuki Roshi war es, der es irgendwann mal sagte, die Sache mit den Westlern ist, dass sie dauernd verschiedene Sachen gleichzeitig tun müssen. Deswegen brauchen sie auch Henkel an ihren Tassen. Weil eigentlich, wenn man einen Tee trinkt, macht man das mit beiden Händen. Machen wir nicht. Wir haben hier unseren Kaffeebecher und links schreiben wir irgendwas auf oder gucken irgendetwas nach. Das heißt, wenn man das üben will, dann ist es auch hilfreich, versuchen Dinge ganz zu tun, mit ganzer Aufmerksamkeit. Dann gibt es Körpermeditationen oder Kontemplationen. Das macht man im Zen normalerweise nicht, aber trotzdem sind sie sehr hilfreich. Eine Kontemplation besteht darin, den Körper analytisch zu zergliedern in seine Bestandteile. Also, worauf besteht mein Körper jetzt eigentlich? Woraus ist er zusammengesetzt? Der Mönch betrachtet sich da von der Sohle bis zum Scheitel. Dieser Körper trägt einen Schopf, ist behaart, hat Nägel und Zähne, Haut, Fleisch, Sehnen und Knochen und Knochenmark, Nieren, Herz und Leber, Zwerchfell, Milz, Lungen, Magen, Eingeweide, Weichteile und Kot, hat Galle, Schleim, Eiter, Blut, Schweiß, Lymphe, Tränen, Serum, Speichel, Rotz, Gelenköl, Urin. Kommen insgesamt 32 Bestandteile zusammen und die geht man im Geiste durch. Man stellt sich seinen Körper vor und guckt dann immer. Wenn ich bei der Hand anfange, sehe ich hier, fängt an mit Nägeln, dann kommt Haut, darunter kommt Fleisch, darunter kommt Knochen und so weiter. Das macht mit meinem ganzen Körper. Und das Ziel dieser Übung ist, mich von meiner Anhaftung an meinem Körper zu befreien. Dass ich letztendlich eine gewisse Klarheit gewinne. Das, was ich als etwas Zusammengehöriges, als eine Einheit sehe, ist in Wirklichkeit zusammengesetzt. Davon gibt es noch eine andere Variante. Das ist die Betrachtung der vier Elemente: Erde, Feuer, Wasser, Luft. Gibt es auch in der westlichen Welt. Bei den vier Elementen geht es eigentlich nicht darum, dass das vier verschiedene Teile sind, aus denen die Welt zusammengesetzt ist, im Sinne von Stoffen, sondern man könnte vielleicht eher sagen, es sind Qualitäten oder Aggregatzustände. Erde ist fest, Feuer ist Hitze oder Plasma, Wasser ist flüssig, Luft ist Gaszustand. Und die haben unterschiedliche Eigenschaften. Wie gesagt, Wenn ich zum Beispiel meine Knochen oder meine Nägel nehme, das ist Erdelement, das ist fest. Wenn ich mein Blut anschaue, das ist flüssig, das ist Wasserelement, es fließt, es bewegt sich. Wenn ich meinen Atem nehme, Einatmung, Ausatmung, das ist Gaselement, Luft. Wenn ich mir die Wärme in meinem Körper anschaue, das ist das Feuerelement, Hitze. Das heißt, man geht durch seinen Körper hindurch und versucht, diese jeweiligen Qualitäten im Körper wahrzunehmen, festzustellen. In bestimmten Teilen des Körpers sind sie vorhanden, in bestimmten nicht, und sie ändern sich auch dauernd. Dann gibt es die Leichenfeldbetrachtung. Auch Kontemplation. Man stellt sich vor, ich sitze auf dem Friedhof oder ich liege auf dem Friedhof und ich bin schon tot. Oder man stellt sich vor, dass man jemand anders sieht, der gerade gestorben ist. Und das wird sehr detailreich beschrieben. In Indien war es üblich, dass man Leute nicht begraben hat, sondern die wurden aufs Leichenfeld gebracht, da verbrannt. Und was dann an Resten da war, das war dann Futter für die Geier. Das heißt, man konnte alle Stadien des körperlichen Zerfalls an einer Leiche sehen. Und genau das macht man mit dem eigenen Bild, mit dem Bild des eigenen Körpers. Guckt ihn sich erstmal an, wie er ist. Wenn gerade gestorben ist, frisch tot, sieht so aus, als hätte er gerade eben noch gelebt. Dann im tropischen Klima, ein bisschen später, ein paar Stunden später vielleicht, etwas aufgedunsen das Ganze. Dann nach und nach kommen die Tiere, reißen da Stücke raus. Irgendwann ist das Fleisch weg, nur noch ein Gerippe da, das aber noch von Knorpel zusammengehalten wird. Und irgendwann ist das auch weg. Dann vertrocknet das. Irgendwann hast du nur noch muschelfarbige Knochen, die in der Hand zerbröseln. Und das geht man mit sich selbst durch, stellt sich genau vor, mein Körper liegt da und er verändert sich mit der Zeit so nach meinem Tod. Und macht sich bewusst, es wird mit diesem Körper auch nicht anders sein. Das wird ihm geschehen, todsicher, früher oder später. Auch ein Weg, Anhaftung an den Körper zu lindern und mir die Illusion wegzunehmen, unter der wir alle ein bisschen leiden, dass wir unsterblich sind. Natürlich wissen wir, dass alle Menschen sterben, aber irgendwie sind wir auch alle davon überzeugt, dass wir die Ausnahme sind. Ich bin die Ausnahme. Vielleicht ist es bei euch nicht so, ein Teil von mir glaubt es. Und die Leichenfeldbetrachtungen sind ein guter Weg, das zu mindern. Das sind die Körperbetrachtungen. Gefühle. Unsere heutige Psychologie würde für die Gefühlsbetrachtung am meisten Zeit aufwenden. Am meisten Umfang. Im Satipatthana Sutra ist das relativ knapp. Ich beobachte einfach, welche Gefühle in mir auftauchen. Und ich etikettiere sie einfach nur. Also entweder ist es angenehm, unangenehm oder neutral. Mehr gibt es nicht. Und zusätzlich werden sie noch eingeteilt in weltliche oder überweltliche. Was ist jetzt ein weltliches und ein überweltliches Gefühl? Schwierig. Also ein weltliches Gefühl bezieht sich auf die materielle Welt, auf die Welt der Sinnlichkeit, die Welt, in der wir normalerweise unterwegs sind. 90% unserer Zeit sind wir in einer sinnlichen Welt unterwegs. Die überweltlichen Gefühle erlebe ich in der formlosen Welt. Die formlose Welt ist mir zugänglich in bestimmten Versenkungszuständen, wenn ich keine Wahrnehmung mehr des Körpers habe und entsprechend auch keine sinnlichen Empfindungen habe, die auch immer nur über die Sinnesorgane kommen. Und auch da gibt es Gefühle. Und ich mache mit denen gar nichts, versuche sie nicht zu heilen oder irgendetwas oder zu analysieren. Ich bewerte sie einfach nur, teile sie ein in angenehm, unangenehm, neutral. Das hat eigentlich nur den Zweck, den Gefühlen ihre Kraft zu nehmen. Die Gefühle, die wir haben, sind sehr starke Antriebe für uns und sie haben die Tendenz, unser Handeln zu bestimmen, weil wir sofort auf sie reagieren. Wenn ein Gefühl angenehm ist, versuchen wir sofort, es festzuhalten oder zu verstärken. Wenn es unangenehm ist, versuchen wir sofort, irgendetwas dagegen zu tun. Angenehme Gefühle sind genauso gefährlich, karmisch wie unangenehme. Deswegen auch die Betrachtung der Gefühle in den überweltlichen, in den formlosen Bereichen. Wenn ich tiefe Meditationszustände erreiche, kann ich Glücksgefühle bekommen, die nicht mehr an Sinnlichkeit gekoppelt sind. Also mir geht es nicht deswegen gut, weil ich gerade einen leckeren Kakao getrunken habe, sondern es geht mir an für sich gut. In diesem überweltlichen Bereich der Meditation. Das kann eine sehr starke Anhaftung verursachen. Das heißt, ich möchte dann in diesem Zustand verbleiben. Ich möchte ihn auch gar nicht mehr verlassen. Wenn zum Beispiel Versenkung gelehrt wird im Theravada, dann ist da immer die Ermahnung, wenn man in die Versenkungszustände jenseits der Körperempfindung geht, dass man unbedingt wieder zurückgehen muss, dass man wieder zurückkommen muss in die normale Welt, in die sinnliche Welt. Wenn man das nicht tut, kann es passieren, dass der gierige Geist, den es immer noch gibt, auf diesen überweltlichen, körperlosen Ebenen hängen bleibt. Und das ist eine sehr beängstigende Erfahrung, weil es letztendlich bedeutet, dass man nicht mehr auf seine Umgebung reagieren kann und eigentlich nur noch einen Gegensatz wahrnimmt. Den Gegensatz zwischen dem gewünschten friedlichen Zustand in meinem Geist und der Realität der Außenwelt. Das heißt, man kommt einfach nicht mehr klar. Also es ist wichtig, auch bei den guten Gefühlen, angenehmen Gefühlen, die in der Meditation auftauchen, zu erkennen, dass sie genau das sind. Sie sind einfach nur angenehm, mehr nicht, und sie loslassen zu können. Das ist schon alles, was der Buddhismus mit Gefühlen macht. In dieser Übungsform. Geist. Beim Geist geht es im Wesentlichen darum, die Qualität des Geistes zu spüren. Wie ist mein Geist gerade drauf? Und das wird in Paaren geschildert. Mein Geist gerade besonders gierig oder frei von Gier, ist er hasserfüllt oder von Abneigung erfüllt oder frei davon? Bin ich von Zweifeln hin und her gerissen oder nicht? Ist mein Geist gesammelt, konzentriert Oder springt er wild hin und her? Oder ist mein Geist von Unruhe, Aufgeregtheit geprägt? Oder ist er ruhig? Das sind einfach nur Dinge, auf die ich bei meinem Geist achten kann. Am meisten Aufmerksamkeit im Umfang gibt das Satipatthana Sutra den Geistobjekten. Geistobjekte sind die Inhalte des Geistes, die Konzepte oder Begriffe der buddhistischen Lehre ausmachen, wobei die eben nicht theoretisch aufgefasst werden, sondern ganz konkret benutzt werden in diesem Zusammenhang. Das sind die fünf Hemmungen, die fünf Gruppen des Anhaftens, die sieben Erleuchtungsglieder und die vier edlen Wahrheiten. Fünf Hemmungen. Fünf Hemmungen sind Gier, Hass, Trägheit, Unruhe, Zweifel. Die fünf Hemmungen sind das, was uns davon abhält, Versenkungszustände zu erreichen. Und längerfristig frei zu werden. Jedes Mal, wenn ich versuche, in einen Meditationszustand hineinzukommen, also nicht einfach nur mich hinzusetzen, sondern wirklich einen vertieften Zustand zu erreichen, muss ich zumindest temporär Gier und Hass ausblenden. Wenn ich die ganze Zeit damit beschäftigt bin, dass ich darüber nachdenke, dass ich jetzt gerne noch ein Stück Schokolade hätte, oder mich darüber aufzuregen, dass irgendetwas draußen mich nervt, zum Beispiel Lärm oder laute Musik, dann kann ich nicht in einen Versenkungszustand eintreten. Das heißt, bei den fünf Hemmungen geht es darum, bei sich selbst festzustellen, welche dieser Hemmungen gerade aktiv ist. Ein Bewusstsein dafür zu kriegen. Und bei den ganz vielen Farben und Ausprägungen, die das haben kann, diese Basis dahinter zu erkennen. Gier kann natürlich 10.000 Ausprägungen haben. Gier kann heißen, ich möchte Schokolade. Gier kann aber auch heißen, ich möchte Anerkennung. Gier kann heißen, ich möchte mehr Geld verdienen. Gier kann heißen, ich möchte Urlaub. Ich möchte besser behandelt werden, als es gerade geschieht und so weiter und so fort. Alles, was mit haben wollen, verbunden ist, ist Gier. Hass hat ebenso viele Ausprägungen, weil es was ich ablehne, ob es politisch ist oder ob es etwas ist, was ich jetzt gerade nicht essen will, was mir nicht schmeckt, alles das ist damit letztendlich zusammengefasst. Trägheit. Trägheit kann auch sehr aktiv sein. Aktionismus, das wir oft machen, um uns zum Beispiel von der Erkenntnis bestimmter Dinge abzuhalten, ist auch eine Form von Trägheit. Das würden wir normalerweise in unserem Leben nie Trägheit nennen. Trägheit ist, wenn man sich nicht bewegt bei uns. Aber es geht hier um einen trägen Geist. Und ein träger Geist kann durchaus, wenn er irgendetwas nicht wahrhaben will, nicht akzeptieren will, unglaublich viele Aktivitäten anfangen. Wenn ich nicht akzeptieren kann, dass irgendjemand zum Beispiel krank ist, eine schwere Krankheit hat, die nicht heilbar ist, dann gehört zur Trägheit, die das nicht akzeptieren kann, dass man 1000 Methoden herausfindet, versucht jemand anders zum Beispiel aufzudrücken, was er denn jetzt tun muss, um die Situation zu verändern, weil wir nicht bereit sind, die Situation zu akzeptieren. Also, obwohl ich viel tue, ist es eine Form von Trägheit. Unruhe heißt einfach, Sachen nicht ruhen lassen zu können. Und Zweifel bedeutet letztendlich nie mit dem eins sein können, was gerade da ist. Die nächsten Geistesobjekte. Fünf Gruppen des Anhaftens. Körper, Gefühl, Wahrnehmung, Willensregung und Bewusstsein. Die fünf Gruppen des Anhaftens, die fünf Skandhas, sind unsere Antworten, die wir benutzen, wenn jemand mich fragt, wer bin ich, wer bist du? Meistens sagen wir, ich bin dieser Körper, am einfachsten, am klarsten. Und wenn uns das nicht ausreicht, dann mischen wir noch ein bisschen was dazu. Gefühle, Wahrnehmung, Willensregung, das alles macht uns aus, das alles gehört zu unserer Ich-Definition. Und meine Aufmerksamkeit darauf zu richten, was Körper, was Gefühl, Wahrnehmung, Willensregung und Bewusstsein ist, dass das nicht dasselbe ist, führt ebenfalls dazu, mich von meiner Anhaftung, von meiner Vorstellung, dass ich eine einheitliche Persönlichkeit bin, zu lösen. Sechs Innen- und Außenbereiche. Das sind Formen und das Auge, Ohr und Töne, Nase und Gerüche, Zunge und Geschmack, Körper und Berührung. Das sind unsere normalen fünf Sinne, kennen wir alle. Und im Buddhismus gibt es ein sechstes Paar, das Denkorgan und die Denkobjekte. Das heißt, Denken ist aus buddhistischer Sicht eine Sinnestätigkeit. Und die Empfehlung ist dabei, immer festzustellen, was passiert, wenn das Sinnesorgan mit einem Sinnesobjekt in Berührung kommt. Denn dann entsteht oft, nicht immer, aber oft eine Fessel, eine Verbindung. Das heißt, wenn ich zum Beispiel etwas Schönes sehe, dann kann es passieren, dass diese Verbindung von mir als angenehm empfunden wird. Wenn es eine schöne goldene Uhr ist, wenn mir sie gefällt, dann entsteht daraus der Wunsch, diese goldene Uhr zu behalten, damit ich immer diese schöne Verbindung habe. Daraus entsteht eine Fessel. Und die Empfehlung ist, das zu beobachten, wie das entsteht. Ein Sinnesobjekt tritt auf, kommt mit dem Sinnesorgan zur Berührung und daraus entsteht etwas, wo Anhaftung sich einlistet. Und es wird empfohlen, das wahrzunehmen, sich davon zu distanzieren, das loszulassen und herauszufinden, wie man dahin kommt, dass das nicht wieder entsteht. Also, schönes Beispiel ist dafür, wenn man auf einen Flohmarkt geht. Das ist alles voll mit Sinnesobjekten und man geht mit seinem Auge, mit seinen Blicken darüber. Meistens passiert da gar nichts. Die meisten Objekte interessieren einen nicht. Aber das eine oder andere ist vielleicht so, dass es einem gefällt. Keine Ahnung, vielleicht so ein Kerzenhalter. Aus irgendeinem Grund mag ich diesen Kerzenhalter. Das heißt, da ist in der Vergangenheit schon eine Verbindung entstanden. Vielleicht, weil ich früher so einen Kerzenhalter hatte, der mich an irgendetwas erinnert. Damit ist diese Verbindung gefüllt und dadurch entsteht eine Anhaftung. der Wunsch, diesen Kerzenhalter zu erwerben und das Gefühl, wenn ich den jetzt nicht mitnehme, dann fehlt mir was. Wenn ich herausfinden kann, dass dieser Prozess gerade einsetzt, habe ich die Chance, nicht darauf einzugehen. Und kann ich sagen, okay, in Wirklichkeit ist da einfach nur ein Kerzenhalter, mein Auge und die sind gerade zusammengekommen. Dass ich jetzt diesen Kerzenhalter brauche, um glücklich zu sein, habe ich gerade hinzugefügt. Das ist gar nicht so. Und die Übung geht dahin, dass man diese Prozesse so aufmerksam betrachtet, dass es irgendwann überhaupt nicht mehr dazu kommt. Dass diese Verbindung von Sinnesobjekt und Sinn frei bleibt vom Entstehen von Anhaftungen. 7 Erleuchtungsglieder. Das sind Stufen oder Ebenen, auf denen Erkenntnis verwirklicht wird. Das erste ist Achtsamkeit, damit fängt alles an. Das ganze Sutra handelt von Achtsamkeit. Ohne Achtsamkeit ist der Weg, zumindest im ursprünglichen Buddhismus, nicht möglich. Das ist die Grundlage von allem. Achtsamkeit ermöglicht mir die Wirklichkeit so zu sehen, wie sie ist. Also Achtsamkeit ist erstmal nur die Fähigkeit, klar zu sehen. Aber diese Fähigkeit benutze ich jetzt, um mir die Wirklichkeit anzugucken, auf ihre tatsächlichen Qualität, wie sie wirklich ist. Dieses Erleuchtungsglied heißt Wirklichkeitsergründung. Wenn man die Welt so sieht, wie sie wirklich ist und nicht, wie sie meine Anhaftung, meine Gier, meine Abneigung sie mir präsentieren, dann spare ich ganz viel Energie, weil ich Dinge, die mich nicht wirklich glücklich machen, nicht nachjagen muss. Und weil ich Dinge, denen ich nicht ausweichen kann, nicht mehr versuche auszuweichen. Wenn ich den Wunsch nicht mehr habe, unsterblich zu sein, weil ich erkenne, dass das nicht geht, dann kann ich eigentlich erst ein sinnvolles Leben führen. Umgekehrt, wenn ich versuche, mein Leben so zu leben, als wäre ich unsterblich, dann verschwende ich eigentlich meine ganze Lebenszeit. Daraus entsteht Energie, dass ich mich nicht mehr mit sinnlosen Dingen beschäftige, sondern nur mit dem, was für mich wirklich wichtig und heilsam ist. Diese ersten 3 Erleuchtungsglieder sind aktiv und das Ergebnis, wenn sie entwickelt sind, ist, dass sich ein weiteres entwickelt, was in der Mitte steht, Freude. Freude ist einfach die Wahrnehmung, dass ich auf einmal diese Energie habe, dass ich auf einmal nicht mehr nur kämpfen muss, dass mir wirklich Kraft von selbst zuströmt, dass ich nicht dauernd nur im Gegenverkehr unterwegs bin, nicht dauernd Gegenwind habe, sondern dass ich das Gefühl bekomme, eigentlich läuft es schon richtig. Das erweckt Freude. Freude ist noch eine unruhige Wahrnehmung. Freude geht über in Gestilltheit. Gestilltheit heißt, vorher hatte ich noch Hunger und musste diesen Hunger mit der Freude befriedigen. Jetzt bin ich satt. Ich Ich bin ruhiger geworden. Hier kommen jetzt die passiven Erleuchtungsglieder. Ich muss nicht mehr aktiv etwas tun, sondern ich kann Dinge mehr geschehen lassen. Aus der Gestilltheit, aus der Ruhe entsteht ganz natürlich nach und nach Sammlung. Das Problem hatten wir vorhin mit den Hemmnissen. Das Problem, was uns von der Sammlung abhält, ist unsere Gier und unser Hass, die uns dauernd hin und her werfen und unsere Unruhe. All das ist hier geschwunden und daraus entsteht eigentlich von selbst Sammlung. Das letzte Erleuchtungsglied, was darauf fußt, ist eigentlich Gleichmut. Gleichmut heißt, in allem verliere ich die durch die Sammlung erworbene, erlebte Ruhe nicht mehr. Nichts wirft mich mehr aus der Bahn. Die letzte Geistobjektbetrachtung. Vier edle Wahrheiten. Kennt ihr hoffentlich alle, deswegen nur Schnelldurchgang. Erste edle Wahrheit. Wahrheit vom Leiden. Erkennen im Gleichnis vom Arzt. Erkennen, ich bin krank. Ich leide. Ich habe Leiden. Wenn ich das nicht erkenne, werde ich mich nicht behandeln. Werde ich mich nicht behandeln lassen. Werde ich keine Therapie machen und werde in meinem Zustand verbleiben. Also, Voraussetzung. Ich muss erstmal erkennen, dass ich leide. Die Wahrheit von der Ursache des Leidens. Leiden hat Ursachen. Die Ursache ist letztendlich Durst, Gier, Dasein wollen, der Wunsch, sinnliche Dinge zu erleben. Das ist die Ursache des Leidens. Das heißt, das ist eine Diagnose. Woher kommt meine Krankheit? Die Wahrheit von der Aufhebung des Leidens. Aufhebung ist dann möglich, wenn ich dieses Modell verstehe, wenn ich weiß, meine Krankheit kommt daher, dass sie die Ursachen hat, die ich nannte, Gier, haben wollen, Durst. Wenn ich diese Ursachen aufheben kann, dann wird mein Leiden auch verschwinden. Und als letztes gibt es die Therapie. Die Therapie ist der edle achtfache Pfad. Das ist das, was ich tun kann, um meine Krankheit zu beheben. Der edle achtfache Pfad besteht aus erstens rechte Sicht. Rechte Sicht heißt, die Welt so sehen, wie die vier edlen Wahrheiten sie beschreiben. Mein Dasein dahingehend zu untersuchen, wo ich leide, wo Leiden in mir ist und nicht das abzuleugnen. Und gleichzeitig mir bewusst zu sein, ich kann es beeinflussen. Rechter Entschluss ist, die Konsequenz draus ziehen. Wenn ich das sehe, dieses Leiden, wenn ich dieses Mittel kenne, dann sollte ich es auch einsetzen. Ich sollte nicht einfach mir das nur angucken, sondern ich sollte mir das zunutze machen. Diese beiden Teile des achtfachen Pfades gehören zu Weisheit, Erkenntnis, Prajna, traditionell. Dann kommen drei Teile, die mit Ethik verbunden werden. Rechte Rede, rechtes Handeln, rechter Wandel. Rechte Rede bedeutet nicht schlecht über andere reden, nicht lügen, keinen Zank in die Welt setzen und nicht die Energie mitreden, mit unnützem Geschwätz vergeuden. Rechtes Handeln bedeutet auf der Ebene des körperlichen Handeln das Gleiche zu tun. Also keine Gewalttätigkeit, nicht anderen Leuten etwas wegnehmen, nicht kämpfen, nichts Unnützes tun, keine Ausschweifungen. Rechter Wandel ist insofern nochmal unterschieden, als es sich nicht auf meine augenblickliche Aktivität bezieht, sondern auf meine Lebensposition. Also im traditionellen Buddhismus kann ein Schlachter zum Beispiel nur sehr schwer zur Befreiung kommen. Falscher Lebenswandel, weil er sein Leben damit verdient, dass Tiere leiden. Drogenhändler zum Beispiel ist wahrscheinlich auch keine gute Berufswahl für jemand, der Befreiung sucht. Das sind die Aspekte von Ethik. Und dann gibt es drei, die zu Samadhi, zur Versenkung gehören. Rechte Anstrengung. Rechte Anstrengung heißt, sich um seinen eigenen Geist bemühen. Wenn mein Geist unheilsame Sachen tut, versuchen, das zu reduzieren. Wenn mein Geist heilsame Dinge tut, versuchen, das zu nähren. Rechte Achtsamkeit heißt, reflektieren über das, was in meinem Geist passiert. Meinen Geist wahrnehmen. Rechte Sammlung bedeutet, einfach mich in das zu vertiefen, was gerade da ist. Das waren die Geistesobjekte. Über jeden dieser Punkte könnte ich natürlich noch Stunden reden, aber es war lang genug. Die Früchte, noch zum Schluss, was kriegt man als Belohnung, wenn man das macht? Also erstens muss man das nicht alles machen, sondern man kann sich irgendetwas da raussuchen und es als Ausgangspunkt benutzen, um die eigene Achtsamkeit zu wecken. Das reicht. Und diese Übung führt nach 7 Jahren oder man wird dann in dem Sutta interessanterweise runtergehandelt vom Buddha, was auch zeigt, dass es eine literarische Erfindung ist. Na komm, 7 Jahre, 7 Monate. Wenn jemand das 7 Monate ernsthaft macht und nochmal runtergehandelt, 7 Tage. Also wie ein Fischverkäufer. Wenn jemand das 7 Tage, ob Mönch oder Laie, Mann oder Frau, das spielt überhaupt keine Rolle, diese Begrenzung, die es später an vielen Stellen gibt, gibt es hier nicht. Wenn jemand das 7 Tage lang praktiziert, bekommt er eine von 2 Früchten, von 2 Ergebnissen, also entweder endgültig Befreiung. Das heißt, er oder sie wird Arhat, jemand, der nichts mehr zu lernen hat, der den buddhistischen Weg so weit zu Ende gegangen ist, wie nur möglich im Theravada. Oder Nicht-Wiederkehr. Nicht-Wiederkehr heißt, dass man nach dem Tod nicht mehr wiedergeboren wird, sondern dass man danach sofort vom Leiden befreit ist. Das sind die beiden wertvollsten, höchsten Früchte, die es im Theravada, im ursprünglichen Buddhismus gibt. Also, obwohl wir uns im Zen mit sowas nie beschäftigen und das verpönt ist, würde ich euch empfehlen oder würde ich euch gerne ein wenig neugierig machen, euch mal anzuschauen, was es da an Übungen gibt und was ihr davon für euch verwenden könnt. Wie gesagt, ihr müsst das nicht alles machen, ihr könnt irgendetwas daraus nehmen und versuchen, es in eure Übung einzubauen. Und ihr könnt auch versuchen, herauszufinden, wie viele von diesen Dingen in unserer Zen-Übung schon drin sind. obwohl wir sie gar nicht wahrnehmen. Ja, ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und einen schönen Sonntag wünsche ich.